Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Diagnose Comics, einem weiteren Podcast des stolzen Urzeitkrebsvaters Thorsten.
Hallo.
Und meiner Wenigkeit Björn. Diese Folge wird eine sehr ungewöhnliche Folge für uns, denn zum ersten Mal im Verlauf des Podcasts unterhalten wir uns über Material, das nicht ursprünglich aus den USA stammt.
Genau.
Daher mal ausnahmsweise nicht die Ausgangssprache Englisch hat. Und in der Konsequenz dummerweise auch ganz viele Schaffende hat, die einen nicht ursprünglich englischen Namen tragen, sondern wir bewegen uns heute das erste Mal im franko-belgischen Raum. Und da der Thorsten in der Schule mal Französisch hatte, ist der Thorsten heute dafür verantwortlich, dass wir die Namen alle richtig aussprechen.
Ja, genau. Dazu möchte ich kurz voranschicken, ich hatte 2 Jahre Französisch in der Realschule. Das erste Jahr wollte ich eigentlich abwählen. Da hat mich meine Französischlehrerin, schöne Grüße an Frau Lambert, dazu überredet, obwohl ich 4-Dunkel- stand. Doch das zweite Jahr...
Hieß sie Lambert oder Lambert?
Nee, die ist Lambert. Doch das bitte weiterzumachen, denn ich könnte das ja eigentlich und ich müsste mir nur ein bisschen Mühe geben, um dann eine 5 zu bekommen im zweiten Jahr. Also es ist nicht so weit her mit meinen Französischkünsten, aber ich hatte wenigstens mal Französisch. Im Gegensatz zu dir.
Genau. Ich war schlau genug, um gleich Latein zu wählen. Aber geholfen hat es mir im Leben auch nicht.
Deswegen haben wir auch ausnahmsweise, weil mit einer 5 kommt man nicht weit, nicht die Originalversion gelesen, sondern welche Version haben wir gelesen?
Wir haben die deutsche Version gelesen vom Splitter Verlag, / deren Imprint Thunfisch. Und wir reden von einer langjährigen Serie namens Percy Pickwick.
Genau. Eine belgische. Ja, man sagt immer gerne funny zu sowas, ne? Ich finde, das ist ein bisschen, trifft es nicht so 100%. Ist ein bisschen facettenreicher, finde ich.
Ja.
Aber wieso? Wieso reden wir über Percy Pickwick? Weil wir ungefähr gleich alt sind und beide natürlich, ihr habt es in der Einleitung vielleicht gemerkt, Kinder des Yps-Zeitalters sind. Wir waren beide große Yps-Leser als Kinder.
Richtig. Es ging bei mir los irgendwo 1982 oder so rum. Kamen dann die ersten Yps-Hefte ins Haus, natürlich unter anderem auch wegen dieses tollen Plastikgimmicks, das dann immer dabei war. Für die, die nicht alt genug sind, um sich an das Yps-Heft erinnern zu können. Das Yps hat sich dadurch ausgezeichnet, dass neben dem eigentlichen Comic, den man bekommen hat, Plastikspielzeug dabei war in Form von Zaubertricks, in Form von Spritzpistolen, Kleinpistolen, die irgendwie Teile verschießen, in Form von mexikanischen Springbohnen. Also all das, was man heute am Kiosk sieht, wo irgendwie Plastikscheiß draufklebt, diese ganzen Blue Ocean Geschichten, haben eigentlich in dem Yps-Heft, beziehungsweise deren Vorbild der belgischen Produktion, glaube ich, Pif Gage, den Ursprung, also Comic mit irgendeinem Plastikteil dabei. Und das war ein großer Verkaufsschlager in unserer Kindheit. Ja.
Und im Gegensatz behaupte ich jetzt einfach mal, ohne es genau zu wissen, dass heutzutage da irgendwie eher Wert auf diesen Plastikscheiß gelegt wird, der damals sicher auch ein großer Punkt war, das Yps-Heft zu verkaufen. Aber die Comics da drin waren halt auch jetzt ohne Nostalgiebrille wirklich gut weitestgehend, würde ich sagen.
Zumindest haben wir das so wahrgenommen, ja. Es kam natürlich auch viel dann doppelt und dreifach. Also es gab die eingangs erwähnten Urzeitkrebse, ist glaube ich so der Klassiker.
Ja, also glaube ich, die gab es allein in meiner Zeit schon 3-mal mindestens. Ja, und die Comics, es waren einige Comics, die waren ja extra für das Magazin mehr oder weniger thematisch. Also es gab auch eine Figur, so ein Känguru, der hieß auch irgendwie Yps, oder?
Genau, das Känguru ist Yps, ja.
Genau, so ein kariertes Känguru. Aber es gab halt auch viele, ja, mehr oder weniger importierte Serien, meistens aus dem franko-belgischen Raum. Ich glaube, Asterix war auch mal drin.
Asterix war drin, Lucky Luke war drin. Und auch die Comics Piff und Herkules zum Beispiel kommen auch aus dem, ich habe gerade belgischen gesagt, das ist natürlich falsch, das ist ein französisches Magazin gewesen, aus diesem Piff Gage, also der namensgebende Comic-Charakter war dieser Piff. Und ja, neben den üblichen verdächtigen Asterix Lucky Luke kam halt auch Percy Pickwick im Yps unter anderem raus.
Genau.
Als Fortsetzungsgeschichten, die ich ja gehasst habe wie die Pest. Ne? Sprich, man hat also ein Heft in der Hand. Die Comics im Yps zeichneten sich eigentlich dadurch aus, dass sie mal irgendwo abgeschlossene Geschichten waren, irgendwie so zwischen 6, 8, 10 Seiten oder so. Und dann war gut, aber hinten waren dann halt häufig zu der letzten Geschichte dann irgendeine Fortsetzungsgeschichte, die dann üblicherweise bei Carlsen oder ähnlichen Verlagen dann später mal aus Album rauskam. Und das waren halt häufig Asterix, Lucky Luke, Percy Pickwick. Später gab es dann noch andere, aber das sind so die Klassiker aus meiner Zeit.
Genau. Und was bei mir halt als Kind besonders hängen geblieben ist, ist halt Percy Pickwick. Ich war halt großer Percy Pickwick-Fan. Ich bin gar nicht so ein Nostalgiker, also wie man vielleicht auch, wie man annehmen sollte, wenn man den Podcast hört. Aber das ist eigentlich nicht so ganz so mein Ding. Aber dennoch habe ich dann irgendwann mal gesehen, dass es bei Thunfisch, respektive Splitter, diese Percy Pickwick Gesamtausgabe gibt. Und dann bin ich dann doch schwach geworden. Aber nicht zuletzt auch, weil ich irgendwie wissen wollte, war das jetzt nur als Kind total super oder ist das noch lesenswert für Erwachsene oder jetzt auch für mich oder war das wirklich nur die Nostalgiebrille? Und ich glaube, bei dir war es ähnlich. Also du hast es auch aufgrund dessen dir nochmal angesehen und irgendwie kamen wir mal darauf zu sprechen und haben das schon, bevor wir überhaupt die Idee für den Podcast hatten, schon mal mehr oder weniger parallel gemeinsam gelesen, zumindest den ersten Band.
Und schriftlich auf dem Discord-Server eines Jenaer Comic-Shops durchdiskutiert. Genau.
Und dann haben wir uns gedacht, wenn wir das jetzt sowieso machen und weiterlesen, dann können wir das jetzt auch mal im Rahmen dieses Podcasts besprechen. Und haben uns da, also ich habe mir die ersten 3 Bände reingetan. Du hast, glaube ich, ein bisschen mehr gelesen.
Ich habe auch die ersten 3 und das erste Abenteuer in Band 4 gelesen. Mhm. Warum, kommen wir dann gleich nochmal drauf.
Genau.
Habe aber tatsächlich mir fest vorgenommen, das jetzt auch nicht auf die lange Bank zu schieben und den Rest dann auch relativ zügig jetzt weiterzulesen, weil ich nehme es schon mal vorweg. Mir hat es großen Spaß gemacht.
Ja, ich habe auch Band 4 schon bestellt. Mhm. Ich fand es auch super. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.
Zur Veröffentlichung in Deutschland vielleicht noch ganz kurz. Wir haben es im Yps wahrgenommen, aber Yps war nicht die erste Stelle, wo Percy Pickwick in Deutschland publiziert wurde. Es gibt da noch ein anderes Produkt auf dem deutschen Markt oder gab ein anderes Produkt, nämlich das Magazin Zack. Das ist noch ein bisschen älter als Yps. Das hat sich auch zunächst durch franco-belgisches Lizenzmaterial hervorgetan, hat dann später Eigenproduktion italienisches Material dazu genommen, aber auch da gab es Percy Pickwick, allerdings nicht unter dem Namen Percy Pickwick, sondern unter dem eigentlichen Namen, denn Percy Pickwick heißt im Original Sir Harold Wilberforce Clifton.
Genau, die Serie heißt eigentlich Clifton. Jetzt war es aber so, dass es im Yps schon eine Reihe gab, die Clifton hieß, was dann dazu geführt hat, dass sie den, wie ich finde, den irgendwie geileren Namen Percy Pickwick gewählt haben.
Ja, der ist natürlich auf eine andere Art britisch, wenn man so möchte.
Genau, warum ist der Name überhaupt britisch? Franco-belgische Serie, also belgische Serie. Ja, es geht um einen pensionierten britischen Geheimdienstler, um einen MI5-Agenten, einen ehemaligen. Mhm. Und die Abenteuer, die der so erlebt. So Leute sind natürlich nie wirklich im Ruhestand und müssen immer mal wieder ran, beziehungsweise läuft ihnen irgendwas über den Weg, was ihre Neugierde herausfordert. Und darum geht es eigentlich in Percy Pickwick. Das ist so ein typischer englischer Gentleman, kann man sagen, mit einem großen blonden Schnurrbart. Und es ist so ein bisschen, naja, es ist so eine Mischung aus liebevolle Sicht und Karikatur eines Briten, aus Sicht der Belgier wahrscheinlich. Also
ja,
das Ganze ist halt so richtig britisch, also so schon so überzogen, klischee-britisch, kann man sagen. Aber nie wirklich böswillig, schon einigermaßen liebevoll, aber wie gesagt, jetzt nicht ursprünglich britisch.
Ist im Prinzip so ein bisschen wie bei Asterix. Da hat man ja auch die Situation, dass sehr viele nicht-französische Völker aufs Korn genommen werden. Und auch da ist es ja nicht wirklich bösartig. Also man pickt sich so die Eigenarten, die man so als Klischees der jeweiligen Völker hat, raus.
Ja.
Und die Briten sind halt hier jetzt auch mit all den Eigenarten, die man ihnen zuschreibt, natürlich ein gefundenes Ziel für solche Dinge. Und die Belgier, Franzosen und die Briten haben es ja eh immer so ein bisschen, dass sie sich nicht unbedingt so gut mögen. Ja,
wobei bei Asterix finde ich es noch ein bisschen parodistischer und hier ist es schon ein bisschen liebevoller. Es hat halt auch, es hat so ein bisschen was James Bond-artiges und liegt natürlich in der Natur der Sache, hat aber auch so ein bisschen was von Sherlock Holmes, würde ich sagen. Hm. Also ein kleines bisschen was. Also das sind so die Assoziationen, die man mit jemandem wie Percy Pickwick verbindet. Ja, gehen wir mal in die Geschichte ein von Percy Pickwick. Dann darf ich jetzt endlich die Namen verhunzen.
Genau.
Erfunden wurde Clifton, oder auf Deutsch, wir sagen jetzt immer Pickwick, ne? Würde ich sagen.
Ja.
Erfunden wurde Pickwick von Raymond Marcheron, einem Zeichner und Autoren oder Szenaristen, wie man da im Belgischen gerne sagt und bei uns auch schon mal, für das Magazin Tintin. Und zwar 1959 hat Marcheron eine Geschichte, ja, geschaffen, eine auf Albenlänge mit Pickwick und hat dann bis 61 2 weitere Geschichten gemacht, hat dann den Verlag gewechselt, aber Pickwick bei seinem Ursprungsverlag gelassen.
Genau.
Und dann quasi wie, ich meine, das ist auch im, im Franco-Belgischen jetzt nicht so ungewöhnlich, aber ja, fast schon wie in den von uns meist besprochenen amerikanischen Vorbildern, dann ja anderen Zeichnern und Autoren überlassen, daraus weitere Geschichten zu spinnen. Die Figur Pickwick lag dann eine Weile brach, bis dann der Chefredakteur des Magazins Tintin, Greg, 1969 zusammen mit Joel Assara die Figur quasi wiederbelebt hat für eine Geschichte. Das sollte dann erstmal die einzige bleiben für zwei weitere Jahre, bis Greg dann in seiner Eigenschaft als Chefredakteur seinen beiden Mitarbeitern, oh, jetzt wird schwierig, Bob de Groot, würde ich sagen, und Türk gesagt hat, sie möchten sich doch bitte Pickwick annehmen. Und was man so hört, sagt man nicht nein zu Greg. Also wurden fortan die Geschicke von Pickwick von den beiden geleitet. Am Anfang hat Greg den noch bei der ersten Story, die sie zusammen gemacht haben, ein bisschen das Händchen gehalten. Danach gehen aber ganze 8 Geschichten auf das Konto des Teams, die auch schon ein eingespieltes Team waren, weil sie vorher zusammen die Serie Robin aus dem Wald gemacht haben. Ja, so eine eher noch fast ein bisschen mehr humoristische Sache als Pickwick. Etwas mehr so auf Witz gemacht, so eine Robin Hood-Geschichte ist das halt. Kam auch im Yps, glaube ich, ne?
Ja, ganz genau.
Ja, Pickwick war da wohl eine ganz andere Herausforderung, wenn man das so liest, was Turk so dazu sagt. Der musste sich richtig ins Zeug hängen und das sieht man auch bei den Geschichten, weil die, ja, diese ganze typische, wo wir eben von gesprochen haben, dieses typische britische Flair mit den Autos und den Pubs und den Häusern und den Cottages und so, das sieht schon richtig cool aus und das war nochmal so ein bisschen größere Herausforderung als das, was er bisher bei Robin gemacht hat. Jetzt kann ich, glaube ich, für uns beide sprechen, wenn ich sage, dass diese Phase von De Groot und Türk, glaube ich, unsere definitive Pickwick-Phase ist, oder?
Auf jeden Fall. Ich wusste auch vorher nicht wirklich, dass das nicht von den beiden gewesen ist, weil diese Bände von Maschereau sind auch, glaube ich, in Deutschland erst später erschienen. Die Veröffentlichungsweise hinterher bei Carlsen in den Bänden ist irgendwie ein bisschen durcheinander. Der erste Band bei Carlsen ist der 5. Band, den De Groot und Türk zusammen gemacht haben. Und die früheren Bände kommen dann hinterher später erst. Deswegen war ich da immer etwas verwirrt, warum da plötzlich irgendwie andere Leute Percy Pickwick zeichnen.
Ja, man merkt es halt auch, ne? Also es ist, der Look ist schon relativ ikonisch mit dem großen blonden Schnurrbart, aber Turk hat Pickwick schon seinen eigenen Stempel aufgedrückt und hat ihn ja sehr ikonisch dargestellt. Also hat so wirklich sein eigenes Ding aus der Figur gemacht. Und ich glaube, wer Pickwick kennt und jetzt an Pickwick denkt, hat wahrscheinlich die Version von Turk im Kopf, würde ich sagen.
Das ist natürlich auch relativ einfach, weil er ja zusammen mit De Groot 9 Bände gemacht hat und jetzt im Anschluss seit 2016 wieder Pickwick zeichnet. Das heißt, hat jetzt nochmal 3 Bände im Prinzip gezeichnet. Ist also mit 12 Bänden mit Abstand derjenige, der die Figur am meisten gezeichnet hat.
Ja, also das ist schon das prägende Kreativteam, wenn man so will. Macheron hat natürlich den Look entworfen. Unter Macheron ist es so, als habe er eine Vorstellung, wie Pickwick aussieht und hat dann in seinem Stil diese Figur so gezeichnet. Also ein Mann mit einem großen blonden Schnurrbart und einem hervorstehenden Kinn. Unter Türk ist es dann so richtig ikonisch geworden.
Bei Macheron war es noch Steamboat Willie und bei Türk ist es Mickey Mouse geworden.
Ja, so ungefähr. Das trifft es ganz gut. Er hat wirklich diese Figur, diese Comic-Figur erschaffen. Also diese ikonische Comicfigur Percy Pickwick. Also muss man schon sagen, dass auch wenn De Groot und Turk nicht die Erfinder sind, wahrscheinlich wäre Pickwick nicht, wie ihn viele heute kennen, geworden ohne die beiden.
Da würde ich auch fest von ausgehen.
Ich finde auch die Version von Assara okay, aber die fällt schon am weitesten raus, muss man sagen. Also in dieser einen Geschichte von Greg und Assara, das sieht schon falsch aus. Also es klingt gemein. Man erkennt Pickwick ganz klar und es ist auch gut gezeichnet, aber es ist nicht mein Pickwick.
Ja, wenn man die Version von Türk kennt, sieht alles andere halt, oder zumindest die von Macheron und von Assara, so ein bisschen aus wie eine schlechte Kopie. So ein Underground-Comic-Rip-Off oder sowas.
Ja. Ja, das ist so die Optik und ich finde, das wird halt auch im Laufe der Geschichten noch besser. Es gibt so viele tolle Panels, auch kleine Panels, in denen nur irgendwelche Posen sind von Pickwick. Aber auch gerade so Establishing Shots, wenn Pickwick mit seinem markanten Wagen durch die Straßen fährt oder wenn irgendwelche Landschaften gezeigt werden oder so, das ist ganz, ganz großes Kino. Also das sieht schon richtig, richtig toll aus. Ich bin gar nicht so ein Fan von diesem typischen franco-belgischen, ich sag jetzt einfach nochmal, Funny-Stil. Aber da gibt's richtig was zu gucken, also in den Percy Pickwick-Ausgaben von Türk.
Ich finde auch die Körpersprache bei vielen Figuren einfach großartig. Ob er jetzt mit den Augen rollt oder irgendwie stinksauer ist oder seine Haushälterin ihm mal wieder zeigt, was eine Hake ist. Das ist einfach großartig gezeichnet.
Ja, ich habe ihn eben mal kurz als Gentleman bezeichnet, aber eigentlich ist er auch ein Choleriker. Überhaupt, der Humor ist viel davon geprägt, dass ständig irgendwelche Charaktere total ausrasten.
Ja, meist
er. Irgendwelchen Kleinigkeiten. Und am meisten er, aber auch andere und dann mit hochrotem Kopf rumschreien. Was aber auch sehr witzig ist und halt auch super dargestellt ist. Also es gibt auch viele Action-Szenen tatsächlich, gerade so nach hinten raus. Die sind auch alle sehr gelungen. Und die Fahrzeuge. Also wer zeichnet, ne, die meisten Leute hassen es ja, Autos zu zeichnen. Ist ja so ein Pferde und Autos mögen die wenigsten. Aber das, also das zumindest mit den Autos, kann man für Türk nicht sagen. Die sind wohl auch beide auf der Rot Autofans und das sieht man auch. Also die Autos sehen schon toll aus. Und auch die Figuren. Es sind nicht einfach, also selbst bei Asterix, was ja schon, nur der ist so super gezeichnet ist, da kann man ja gar nicht meckern, ist nicht so eine Figurenvielfalt von der Optik drin wie bei Pickwick. Es ist so toll, sagen wir mal, es kommen Auftragskiller vor, es kommen Leute vom amerikanischen Geheimdienst vor, es kommen natürlich irgendwelche Schurken vor, ehemalige Kollegen von Pickwick und die sind alle so toll dargestellt und so einzigartig und sehen wirklich aus wie echte Menschen.
Ja gut, im Konzept dieses Funny-Stils halt, ne?
Nein, also die sehen nicht, sind nicht realistisch gezeichnet, ja. Das meine ich nicht. Aber die sehen aus, wie echte Menschen aussehen, im Sinne, dass der nicht einfach sagt, ich zeichne eine Figur, wie ich die immer zeichne. Also die sehen nicht aus wie Pickwick mit einer anderen Frisur und einem anderen Bart. Die sehen aus wie komplett andere Personen. Der gibt sich immer wieder Mühe, jeden neuen Charakter irgendwie neu zu entwerfen, dass du nicht denkst, so, ach, der sieht ja aus wie der, der hat halt jetzt einfach nur andere Haare. Oder so. Das zieht sich halt durch die ganzen Geschichten der beiden und das ist so was, was ich bewundere. Weil das natürlich auch super zu der Erzählung beiträgt und das natürlich das nochmal alles spannender macht, wenn die Figuren so leicht zu unterscheiden sind und so, so eindeutig sind.
Klar. Und was ich halt auch sehr schön finde daran, Pickwick ist ein Charakter, der in seiner Eigenschaft als Agent, Privatdetektiv eigentlich erstmal kompetent ist. Es ist jetzt nicht so, dass es eine reine Witzfigur ist, die sich irgendwie nur lächerlich macht. Er ist eigentlich durchaus kompetent, aber halt gelegentlich auch etwas ungeschickt oder auch mal einen Hauch langsamer als eine andere Person und weiß das dann mitunter oder versucht es dann etwas zu übertünchen, aber er ist nicht eine komplette Witzfigur. Also man kann schon irgendwo sich, oder ich kann mich zumindest mit ihm irgendwo identifizieren und auch dieser, ich sag mal, leichte Einschlag zum Sarkasmus, dieser leicht cholerische Ansatz, dass einem halt irgendwann auch mal die Hutschnur platzt, finde ich schon sehr charmant.
Ja, das stimmt.
Es sind auch Kleinigkeiten, also wo man dann auch wieder so sagt, ja, typisch Englisch. Wenn er mit einer Person über die korrekte Temperatur einer Scheibe Toast spricht und sich daraus ein Streit entwickelt, finde ich das einfach großartig, weil das so ein kleines Schmankerl ist, das sowohl das Englische als auch dieses Cholerische so unterstreicht. Dass er also auch so ein bisschen auf Streit auch manchmal aus ist.
Ja, das stimmt. Und auch das, was du sagst, also es ist nicht eine Parodie in dem Sinne, dass Pickwick lächerlich gemacht wird und dass sich daraus der Humor bezieht. Überhaupt sind viele visuelle Gags drin, aber es ist auch so aus der Situation heraus und die Sachen, die passieren und sind, manche Sachen sind absurd, aber es ist nicht so auf Gag geschrieben, jetzt sage ich mal. Es sind witzige Dialoge drin, also ich habe teilweise beim Lesen echt laut gelacht, aber es ist nicht so auf Gag geschrieben, so irgendwie, sondern es ist einfach, ja, es ist schwer zu erklären. Es ist halt Pickwick. Es ist, das hätte man gelesen haben, weil das Ding ist halt auch die, was ich halt gut finde, die Storys funktionieren halt auch. Manche funktionieren besser als andere, aber die funktionieren halt auch als Geschichte. Also es ist nicht bloß ein irgendwie so ein Gag-Feuerwerk. Also um mal ein ganz extremes Gegenbeispiel zu nennen, Clever und Smart, da funktionieren die Geschichten überhaupt nicht und es ist nur eine Anreihung von absurden Situationen und Gags.
Da hatte ich mich ja zu Anfang dran erinnert gefühlt, als ich den ersten Band von Maschereau gelesen habe, oder den zweiten. Nee, im ersten kommt ein Scheich vor, der schon irgendwie so ein bisschen grenzwertig ist. Und im zweiten haben wir dann so einen Diktator, der aus seiner Inselrepublik flieht. Und da musste ich schon sehr stark an Clever und Smart denken.
Ja.
weil diese Diktatorfigur halt in der Art und Weise, wie sie verwendet wird, sehr stark, dieses, da kommt jemand aus dem Ausland und regt sich über alles auf und will, dass alles nach seiner Pfeife tanzt, und dann sind da welche, die völlig inkompetent ihm zur Hilfe stehen oder eben nicht zur Hilfe stehen und da ein absolutes Chaos rausmachen. Das ist so ein bisschen diese eine Geschichte von Macheron auch.
Ja, das stimmt. Also die, ich sag mal, zwei der drei Geschichten von Macheron sind nicht so super, sodass man fast geneigt ist zu sagen, dass es gut ist, dass die Figur dann nachher gerettet worden ist. Aber die dritte ist sehr gut. Und die legt auch schon so ein bisschen den Grundstein für das, was Dechot später macht mit Pickwick. Dass es auch möglich ist, damit tendenziell zumindest in der Thematik ernsthafte Agentengeschichten zu erzählen. Weil, ich meine, manche Geschichten sind auch absurd, und wir können auch gern den Mantel des Schweigens über diese eine Story von Greg legen. Die hat zwar sehr viel Wortwitz, aber die Handlung funktioniert irgendwie in meinen Augen nicht. Das ist die mit diesen Zwergen. Die sticht auch raus als untypischste Pickwick-Story, würde ich fast sagen.
Von dem, was ich bisher gelesen habe, ja.
Aber so die anderen Sachen, die sind zwar auch schon mal absurd, aber haben halt doch immer so im Kern eine Agenten-Kriminalstory.
Viele, ja. Jetzt hast du den vierten Gesamtausgabeband nicht gelesen. Da kommt ja die letzte Geschichte von Dechot und Türk. Da hat es dann wirklich nichts mit Geheimagenten und dergleichen zu tun, sondern mit den Pfadfindern, deren Basis ja bei oder von Macheron auch schon gelegt wurde, wo es dann um eine Entführung geht von einem Pfadfinderkind. Und Percy Pickwick als Oberpfadfinder musste natürlich entsprechend handeln.
Wobei das man auch wahrscheinlich als Kriminalstory noch.
Als Kriminalstory geht's durch, ja.
Ja, also die anderen sind ja auch, die bewegen sich so in dem Zwischenfeld Agenten-Story, Kriminalstory. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel meine absolute Lieblingsgeschichte nehmen, der große Wilkinson, oder wie sie für mich immer heißen wird, der kleine Mann aus Genua.
Weil sie bei Ipso hieß, ja.
Genau. Da geht es um Diebstahl, so wie auch in der ersten Story von Macheron, und das ist schon eigentlich eine Kriminalstory. Das hat mit Agenten wenig zu tun.
Die sind auch von der Story her noch so ähnlich, dass ich bei der Story von Macheron mich die ganze Zeit gefragt habe, wann denn die eine Stelle kommt, die aber gar nicht in dem Band drin ist.
Ja, genau. Also mit dieser extrem weit zurückliegenden Kindheitserinnerung da dran. Mhm. In beiden geht es irgendwie um Tresore, die auf ungewöhnliche Art und Weise gestohlen werden. Aber wie gesagt, die Geschichte von Macheron, da würde ich sagen, ja, das ist ganz nett so. Das ist so ein typisches franco-belgisches Funny-Ding. Das kann man lesen und dann ist es lustig. Aber da muss ich nicht irgendwie 15 Geschichten von lesen. Der große Wilkinson, oder der kleine Mann aus Genua. Und das ist schon so eine richtige Pickwick-Story, wie ich die gut finde.
Ja, meine Lieblingsgeschichte ist ja 7 Tage Angst. Mhm. Und ich glaube, mehr Action geht kaum noch in Percy Pickwick.
Und das Artwork ist halt großartig. Ja. Es gibt sehr viele große Fahrzeuge, irgendwelche LKWs und ich glaube Feuerwehrwagen und sowas. Und das sieht schon echt großartig aus. Ja, und es ist Action, Action, Action.
Und dazu noch ein kleines Kätzchen. Kätzchen ohnehin auch so ein wiederkehrendes Ding bei Percy Pickwick, auch von Macheron schon gelegt, weil ihm da ja im ersten Band auch schon eine Katze hinterherläuft.
Ja.
Und man sieht auch bei Percy Pickwick zu Hause dann dauernd eine, ich sag mal, wechselnde Anzahl Katzen. Nicht immer dieselben. Wie viele Katzen er am Ende tatsächlich zu Hause rumrennen hat, weiß wahrscheinlich keiner so genau.
Was ich super fand bei 7 Tage Angst ist, also zum einen ist es ja schon so eine Dystopie, wenn man so will, damals schon. Also das Thema der Story ist ja schon ziemlich krass eigentlich, obwohl das so witzig umgesetzt ist. Und dann denkt man zunächst, was ein Quatsch, diese Prämisse. Also es ist halt so, kann man ja vielleicht mal kurz erzählen, um dann auch so ein Beispiel zu haben. Es geht darum, dass der MI5 einen Computer hat, der mit Daten gefüttert wird, und der spuckt dann ein Ziel aus. Und dann sieht man auch, dass es jetzt nicht so nur alles immer so eitel Sonnenschein und witzig ist. Und das Ziel kriegen gleichzeitig 2 MI5-Killer, die dann in 7 Tagen, deswegen heißt es 7 Tage Angst, 7 Tage Zeit haben, diesem Ziel den Garaus zu machen. Und der Computer hat das Ziel bestimmt anhand der Daten, die da eingespeist werden. Und ja, dieser krasse gesellschaftliche Kommentar, der auch da drin steckt, ist eigentlich, dass zum einen der Computer das entscheidet, anhand von Daten, die da einfach eingespeist werden. Dann gibt es diese nette, ich krieg sie nicht mehr ganz zusammen, aber diese nette Zeile, wo sinngemäß gesagt wird, das sind doch keine Killer, wenn die für uns arbeiten, dann sind das doch, was sagt er nochmal, Beauftragte oder so? Also wenn die von der anderen Seite kommen, sind es Killer, aber wenn die von uns kommen, dann sind es ja keine Killer, dann sind es ja bloß Agenten, so ungefähr. Und naja, es kommt halt, wie es kommen muss. Der Computer spuckt das Bild und den Namen Percy Pickwick aus. Zunächst aufgrund eines Fehlers, aber sobald...
Computer machen keine Fehler.
Computer machen keine Fehler, genau. Aufgrund eines Fehlers, weil jemand einen Fehler bei der Eingabe gemacht hat. Und das lässt sich nicht mehr aufhalten. Also das ist dieser andere düstere Aspekt. Und so muss Pickwick halt 7 Tage lang dem Killer entkommen. Und das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist, das ist halt so eine quatschige Prämisse. Hoppla, da hat der Computer einen Fehler gemacht. Aber zum Schluss, das können wir jetzt, glaube ich, mal spoilern, ist es dann doch so, dass es wirklich jemand das so manipuliert hat, der es auf Pickwick abgesehen hat. Also es ist dann noch wirklich so eine richtige Story dahinter und nicht einfach so, hoppla, ist ein Fehler passiert, jetzt muss Pickwick einfach mal 7 Tage 2 Killern ausweichen. Hm. Und das fand ich halt so gelingen, weil ich habe es halt gelesen und ich hatte die schon mal gelesen als Kind und habe es natürlich vergessen, aber ich habe halt gedacht so, ah ja, komm, also mag halt diesen gesellschaftlichen Kommentar, aber ist ja schon ziemlich drüber, dass das jetzt nur ein Fehler sein soll. Aber zum Schluss haben sie dann echt noch die Kurve gekriegt.
Ja.
Fand ich sehr gut.
Und was ich auch sehr schön finde, ist die Geschichte Mord am Meer.
Ja, da wollte ich gerade auch drauf zu sprechen kommen. Ist dann vielleicht meine zweitliebste Geschichte.
Weil in Mord am Meer bekommt Percy Pickwick eine Schriftstellerin zur Seite namens Agatha Spinsterhood, die so das Frauenbild, das sonst bei Percy Pickwick so ein bisschen vorherrscht, auch so ein bisschen durchbricht. Weil wenn du Frauen hast, in dem Ding hast du viel Sekretärinnen, Haushälterinnen und dergleichen. Ansonsten kommen Frauen eigentlich fast nicht vor, bis auf seine eigene Haushälterin, Miss Partridge, die ihm auch durchaus Paroli bieten kann, mitunter. Aber Agatha Spinsterhood ist halt nochmal eine Nummer besser, weil die halt auch ein bisschen ja, schlauer ist als er und ihm immer so einen Schritt voraus ist. Alleine, als die beiden sich kennenlernen, zeigt sie ihm im Prinzip schon so ein bisschen, wo der Hase langläuft. Und das gibt dem Ganzen nochmal eine etwas andere Ebene.
Führt ihn aber nie vor und sorgt immer dafür, dass er sein Gesicht wahren
kann. Ja, genau. Stimmt.
Das ist noch diese nette Ebene da drin. Heißt nicht umsonst Agatha mit Vornamen. Ist so eine Miss Marple, Mord ist ihr Hobby-Figur. Ja, das ist auch. Das ist vielleicht meine zweitliebste Geschichte.
Ja, und was du jetzt nicht gelesen hast, Allzeit bereit mit den Pfadfindern, ist halt auch nochmal ganz was anderes. Und wie er dann mit den Kindern umgeht, fand ich auch ganz nett.
Was mir nicht so gut gefallen hat von den Stories von De Rood und Turk war Ein Ende mit Schrecken. Das ist eine Geschichte, die eine neue Version einer Kurzgeschichte war, die vorher schon veröffentlicht worden ist und die dann nochmal nicht auf Albenlänge gestrickt worden ist, sondern die wirklich nochmal komplett von Grund auf neu gezeichnet worden ist auf Albenlänge. Die war so ein bisschen unausgegoren. Das hat der Geschichte nicht ganz so gut getan. Dann geht es darum, dass Leute ein Gift bekommen, das sie in Angst und Schrecken versetzt und dann an einem Herzinfarkt sterben. Ich sag's doch schon Leute, aber eigentlich geht's nur um eine Person und das Ganze wirkt irgendwie so, als wäre das so ein Ding, aber dann gerät diese Prämisse völlig in Vergessenheit und kommt dann nur zum Schluss wieder. Das fand ich ein bisschen unrund.
Ja.
Also da hätte man vielleicht es einfach bei der Kurzgeschichte belassen sollen. Mhm. Die übrigens dann auch in, das ist das Schöne an den Gesamtausgaben, also es gibt viel Hintergrundmaterial, einiges, was wir hier vom Stapel lassen, ist auch da aus dem, ich sag mal, aus dem Bonusmaterial, der ganze Kontext dazu. Und unter anderem wird die Original-Kurzgeschichte dann auch abgedruckt in dieser Gesamtausgabe. Mhm. Also es ist insgesamt auch, wenn man, hast du noch was zu sagen zu den einzelnen Geschichten?
Nee.
Dann würde ich nämlich noch gerne sagen, dass ich diese Gesamtausgabe sehr empfehlen kann, weil ich finde, das ist ein tolles Teil. Das ist schönes Papier, das ist gut gedruckt, das ist gut verarbeitet. Die Bonusinformationen sind toll und auch toll aufgemacht mit Bildern. Der Zeichner von früher und Covern von diesem Tintin-Magazin ist eine wirklich lohnenswerte Gesamtausgabe. Und ich finde jetzt auch gar nicht so extrem teuer mit irgendwie 30 Euro pro Band.
Was man natürlich im Hinterkopf behalten muss, es war mal eine Gesamtausgabe mit 6 Bänden. Und dann hat sich jemand entschieden, dass er noch ein paar hinten dran legen möchte. Das heißt, im Moment sieht es so aus, dass man 6 Gesamtausgabenbände hat. Und wenn jetzt in Kürze der neue Band rauskommt. Deswegen ist das nämlich auch eigentlich ganz toll, dass wir jetzt gerade drüber sprechen, weil es kommt jetzt gerade ein neuer Band demnächst bei Thunfisch. Hat man dann 3 Einzelbände daneben stehen. Wir warten also jetzt eigentlich so ein bisschen darauf, dass noch ein 4. Band kommt, damit dann die Gesamtausgabe um den Band 7 erweitert werden kann oder so.
Genau, also das liegt halt in der Natur der Sache, wenn da hinterher nochmal was kommt. Das ist jetzt nicht die Schuld von Splitter. Aber grundsätzlich ja, hoffentlich kommt noch mehr, dass man dann die Gesamtausgabe voll machen, weil ich will mir jetzt nicht so noch 3 Einzelbände reinstellen. Nee.
Es war auch nicht abzusehen. Ne? Also seit 2008 war Ruhe und dann kommt 2016 plötzlich jemand um die Ecke und sagt, ach, ich schreibe mal nur welche.
Genau, es ist halt witzig, weil in dem Bonusmaterial jetzt hier drin steht und ich weiß jetzt gar nicht, von wann die Gesamtausgabe ist. Die ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, das ist ja schon die was weiß ich wie viel der Auflage von einigen Bänden, die ich hier habe. Witzigerweise wird da Türk, der dann irgendwann geht, Und Pickwick zugunsten von Robin aus dem Wald verlässt, nicht zuletzt deswegen, weil Robin aus dem Wald halt auch einfacher zu zeichnen ist. Zwischendurch hat er, glaube ich, beides gemacht.
Leonardo auch noch. Der hat mit DeGros zwei verschiedene Serien noch gehabt. Robin aus dem Wald, den wir schon erwähnt hatten, und Leonardo.
Genau. Und das wurde ihm dann auch zu viel. Deswegen ist jetzt auch hier in der Gesamtausgabe Band 3 sind zwei Geschichten, da hat er dann jeweils Hilfe gehabt. Von anderen Zeichnern. Und dann hat er irgendwann gesagt, nee, komm, ich mache jetzt hier, glaube ich, Leonardo hat da auch weitergemacht und Robin. Das ist auch, weil Robin auch weniger aufwendig ist. Wird dann aber hier zitiert in den Bänden damit, dass er das eigentlich mehr oder weniger bereut hätte.
Ja.
Ein wenig zumindest. Und wenn man ihn nochmal fragen würde, würde er nochmal Picknick machen. Und anscheinend hat man ihn gefragt.
Ja, vor allem der Szenarist, mit dem er dann arbeitet, Sidru, nehme ich mal an, wird das ausgesprochen, ist auch der Szenarist, der Leonardo von DeRoth übernommen hat. Das heißt, er hat im Prinzip Leonardo mit DeRoth lange weitergemacht. DeRoth hat irgendwann aufgehört. Sidru hat dann Leonardo mit ihm weitergemacht. Und jetzt sind die beiden halt zusammen im Prinzip zu Pickwick übergegangen.
Hast du die schon gelesen?
Nein.
Die neuen noch nicht. Also die beiden, zwei könnte man ja lesen, glaube ich, jetzt. Sparst du dir auf für die hoffentlich kommende?
Ich lese jetzt der Reihe nach durch, ja, ja.
Ach so, aber du holst dir die dann in
Einzelbänden. Ich habe die hier stehen. Auch als Einzelbände.
Ich
habe das hier schon alles, ja. Ich muss jetzt halt nochmal weiterlesen. Wir wissen, ihr kennt das alle, ihr habt einen riesengroßen Lesestapel, wisst gar nicht, wo ihr weitermachen sollt, was man zuerst lesen soll, weil es ist ja alles toll. Aber manchmal hat man dann halt den Punkt, wo man mittendrin ist und denkt, das war so toll, da möchte ich jetzt unbedingt weiterlesen. Und dann liest man halt mal 6 Bände einer Gesamtausgabe. Das kann man mal machen.
Ich bin ja eher so, dass ich sage, ich spare mir das sogar noch ein bisschen auf. Wobei ich jetzt schon auf jeden Fall den 4. Band bestellt habe und den auch zeitnah lesen will. Damit ich es halt nicht schon aufgelesen habe. Wobei man auch einfach locker wieder von vorne anfangen kann. Also ich habe gemerkt, nachdem ich jetzt den 1. Band, wo es schon ein bisschen länger her ist, gelesen habe und jetzt für den Podcast nochmal quer gelesen habe, ich glaube, das kann man auch gut nochmal lesen.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, wenn ihr Pickwick aus dem Yps kennt und gut fandet, aber seit damals nicht mehr gelesen
habt. Oder aus Zack oder aus Fix und Foxy, haben wir gerade unterschlagen, da gab es das Ganze auch noch.
Dann solltet ihr da auf jeden Fall zuschlagen, weil es macht immer noch großen Spaß.
Das kann ich genau so unterschreiben.
Wenn ihr gar keine Berührungspunkte habt mit Pickwick, ist natürlich schwierig, aber wenn ihr irgendwie auf, ja, wenn ihr auf witzige Agentenstories steht und halt, wie gesagt, ich habe jetzt immer gesagt, Funnies, diesen franco-belgischen Stil mögt, so ein Lucky Luke, Asterix, dann schaut euch auf jeden Fall auch mal Pickwick an und auch gerne in der Gesamtausgabe und auch gerne von vorn. Jetzt haben wir natürlich viel gemeckert über die Sachen von Macheron und Craig, aber das war jetzt auch auf sehr hohem Niveau.
Es gab auch mal eine Gratis-Comic-Tag-Ausgabe mit Percy Pickwick. Die wird auf eBay jetzt für 8 Euro verkauft oder so.
Wahrscheinlich damals, als die Gesamtausgabe kam oder was?
Vermutlich, ja.
Also ich bin nach wie vor begeistert und ich bin wirklich, das ist eigentlich gar nicht so meine Baustelle, das Ganze. Aber mir macht es wirklich Riesenspaß. Und auch dieses so ein bisschen dieses Historische, also so gucken, wie sich das entwickelt hat vom ursprünglichen Pickwick und so, das macht auch sehr viel Spaß. Und wie gesagt, die Gesamtausgabe ist sehr schön. Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie toll muss das gewesen sein, wenn du jung warst, als dieses Tintin-Magazin rauskam. Ah, oh, das hätte ich ja geliebt. Also ich habe ja Yps geliebt, deswegen. Aber
du hast Yps gehabt.
Wenn ich da diese, genau, aber wenn ich da diese Cover sehe und so und also sowas, das müsste es heute doch noch geben. Das war, also das sieht so richtig toll aus.
Gibt's nicht Zack wieder? Oder gab es zwischendurch wieder?
Ja, du fragst Sachen.
Ja, du bist ja im deutschen Comicmarkt noch besser bewandert als ich.
Ja, aber das ist wahrscheinlich nicht dasselbe. Wie ein Magazin, wo halt neue Stories drin sind. Keine irgendwie Reprints, keine eingekauften Sachen.
Ich habe ja mit dem Namen Magazin immer so das Problem, weil wenn ich Magazin höre, denke ich immer an das, was sie jetzt zum Schluss aus Yps gemacht haben, diese Neuauflage. Oder was auch bei Bastei zum Schluss mit den Comics zum Teil passiert ist, wo man den Comic-Anteil immer weiter runterfährt und dafür dann, ich sag mal so, Bravo-Inhalte mit dazu packt. Ich zeige schon wieder mein Alter. Bravo, gibt's das noch? Bravo gibt's noch, genau. Die Leute wissen, was Bravo ist.
Gut, das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil der Inhalt dann wirklich nur so, ich behaupte jetzt einfach mal, auch relativ schrottig ist und es einfach nur darum geht, die Seiten voll zu kriegen.
Ja, klar.
Aber man kann ja auch ein gutes Magazin machen. Also man kann ja auch einen redaktionellen Anteil haben mit Artikeln, die halt was taugen und die nicht nur so irgendwie so zusammengeklatschte, hyperaktive.
Ja, aber liest du sowas in deinem Yps? Oder hast du sowas im Yps gelesen, wenn da irgendwie so redaktionelles Zeugs drin war? War da redaktionelles Zeugs drin?
Ich weiß es gar nicht. Jetzt als Kind wahrscheinlich nicht. Also ich habe ja schon mal erzählt, dass ich ja tatsächlich so jung war teilweise, als ich Yps gelesen habe, dass mir manche Sachen zu anstrengend waren als Storys und zu kompliziert. Ich will auch nicht ausschließen, dass ganz am Anfang Pickwick dazugehört hat. und ich die dann einfach immer übersprungen habe und habe dann so diese sehr, sehr kinderfreundlichen Sachen wie halt Piff und Herkules und dieses Yps-Känguru, die hatte ja auch so ein paar Buddies und so, gelesen habe, was ja schon sehr, sehr kindgerecht war. Während ja sowas wie Pickwick oder auch Asterix ja eher so ein, was man im Amerikanischen als All Ages bezeichnet. Also es sind ja keine Comics für Kinder, aber das sind auch keine Comics ausschließlich für Erwachsene.
Ja.
Ich würde jetzt sagen, ich weiß jetzt nicht, Piff und Herkules würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr lesen. Das ist schon sehr, sehr kindgerecht. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, die habe ich dann übersprungen und habe die dann einfach später gelesen, als ich dann, weiß ich nicht, 1-2 Jahre älter war oder was. Und die Hefte wieder rausgekramt habe. Also von daher würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich dann auch in so einem Magazin als Kind vielleicht erst die Comics lesen würde und nachher die Artikel. Aber das muss ja nicht nur was für Kinder sein.
Ja. Wie kam ich drauf? Achso, weil du sagtest, wie toll das gewesen sein muss, so ein Magazin zu haben.
Genau.
Ja, hättest du mal dein Französisch ein bisschen ernster genommen?
Ich glaube, der Zug war da schon abgefahren.
In diesem Sinne, Kinder, bleibt in der Schule, lernt eure Französisch-Hausaufgaben.
Genau, dann könnt ihr das im Original lesen. Deswegen kann ich jetzt die Übersetzung gar nicht bewerten natürlich, kann aber sagen, dass ich, wie gesagt, ein paar Mal laut lachen musste, ob der Dialoge. Also es ist auf jeden Fall nicht irgendwie total furchtbar oder so.
Das Einzige, wo ich so ein bisschen, ich befürchte, das liegt nicht an der Übersetzung, sondern es ist im Original so, die Namen oder ein Großteil der Namen der Charaktere ist schon so ein bisschen albern.
Ja, bisschen ist gut. Die sind extrem albern. Das sind extreme, ja nicht mal englische Klischeenamen, weil das würde ja bedeuten, das wären so typische englische Namen, aber das sind es ja nicht mal.
Als Beispiel, es gibt so einen Polizeisergeant, der ihm öfter begegnet. Der heißt Matthew Engelbert Ogden Strawberry. Und so zieht sich das so durch, dass die Namen also irgendwas beschreiben.
Genau, nicht von jeder Figur, sondern aber oft. Vielleicht ist das einfach so dieses offensichtliche für die Franzosen, dass es englisch ist.
Der eine MI5-Analyst heißt Mathful. Der Captain heißt Twin Cam.
Twin Cam fand ich extrem merkwürdig.
Der deutsche Spion heißt Ottokar Toffel.
Das war schon wieder witzig. Aber Twin Cam, kennst du dieses Meme, wo sich irgendwelche so japanische Programmierer eines Baseballspiels amerikanische Namen ausdenken?
Nee.
Und dann, die sind alle totaler Quatsch. Aber die klingen halt amerikanisch, so phonetisch, aber so heißt kein Mensch.
Okay.
Und so ähnlich ist dieses Twin Cam. Immer wenn ich das lese, denke ich mir so, ja, das ist so wie sich einer, der irgendwie gar nicht weiß, wie die heißen, das möglichst klischeemäßig ausdenkt. Da bin ich auch so ein bisschen drüber gestolpert.
Ich kenne nur von Key und Peele gibt es sowas auch.
Mit den Footballspielern, ja, genau. Das ist nochmal was ganz anderes. Aber ja, also ich weiß, was du meinst mit den Namen. Da bin ich auch ein bisschen drüber gestolpert. Das ist so ein bisschen bemüht.
Ja.
Das ist so ein bisschen so, okay. Aber das ist wirklich auch das Einzige, wo der Humor so ein bisschen, ja, komm.
Von uns eine eindeutige Empfehlung.
Auf jeden Fall.
Tut auch mal wieder gut.
Das Schöne ist ja auch, das möchte ich noch sagen, wenn du Band 1 hast, dann hast du ja auch direkt den Pickwick. Das sind dann 3 Kurzgeschichten drin und die sind ja schon direkt von De Groot und Turk.
Genau. Ja, das sollte man vielleicht sagen, wenn man sich den ersten Band geholt hat und man fängt ja vorne an zu lesen. Ganz klar, genau, die Kurzgeschichten im hinteren Teil ist das, was einen erwartet, dann, wenn man den zweiten und den dritten Band kauft.
Ja.
Also der erste Band zum Einstieg und der zweite und der dritte Band sind dann richtig gut. Und der vierte, kann ich jetzt zumindest sagen, die erste Story auch. Und
schlecht ist der erste auch nicht.
Genau.
Gut. Haben wir noch was? Nee, haben wir nichts mehr. Sind wir durch.
Nö. Bleibt uns nur Dankeschön zu sagen dafür, dass ihr wieder mal zugehört habt.
Ja, vielen Dank.
Und wir hören uns, ihr hört uns in 2 Wochen, wenn wir uns der Wildcats Trilogy dann widmen.
Ja, bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.